wiederum Wirklichkeit.
Da will ich jetzt mal widersprechen.
Es geht um den Sehprozess selbst, um das Hineinsehen in die Welt.
Das ist nicht der Punkt, darum geht es mir gar nicht.
Wie kann man über das Bekannte hinaus denken?
Das sind Räume, die bestimmen über einen wissenschaftlichen oder technischen Fortschritt.
Ja, aber die Frage ist ja, was kommt danach?
Fotodialog. Deutsche Fotografische Akademie. Wir diskutieren, zeigen und fördern Fotografie. Herzlich willkommen zum ersten Podcast der Deutschen Fotografischen Akademie mit Andreas Langen und Corinna Weidner. Wir beginnen heute eine Reihe von Gesprächen über künstlerische Fotografie und da stellt sich natürlich die erste Frage, wer ist die Deutsche Fotografische Akademie und was macht sie?
Die Deutsche Fotografische Akademie ist ein Zusammenschluss von so 150 bis 170 Menschen, die mit künstlerischer Fotografie arbeiten. Die meisten von ihnen kommen direkt aus der Praxis, machen selber Bilder. Es gibt aber auch Theoretiker, Wissenschaftler, Museumsleute, Vermittler bei uns. Und das wichtigste Medium, mit dem wir uns an die Öffentlichkeit wenden, sind Tagungen. Die sind öffentlich und kostenlos, finden in der Regel zweimal im Jahr statt. Und bei diesen Tagungen geht jemand aufs Podium, zeigt eine aktuelle künstlerische Arbeit und danach wird sie von den Anwesenden diskutiert. Und das Besondere dabei ist, jeder Mann, jede Frau kann da hinkommen und auch jeder kann im Saal das Wort ergreifen. Das verstehen wir unter einer offenen Debatte und wir hoffen natürlich, dass das ein interessanter, gerne auch unterhaltsamer Diskurs wird.
Wichtiger Aspekt ist, Mitglied in der DFA wird man durch Berufung. Wie läuft so eine Berufung ab?
Die Berufung läuft ab durch eine Präsentation und eine interne Debatte im Anschluss. Das heißt, bei den Tagungen präsentieren sowohl die Mitglieder als auch eingeladene Gäste. Jedes Mitglied hat jederzeit die Möglichkeit, einen Gast, eine Gästin dazu zu holen. Und diese Person auf dem Podium stellt sich damit quasi zur Wahl für eine zukünftige Mitgliedschaft. Und im Anschluss beraten, im Moment sind es 10 Personen aus der DFA darüber, wie fanden wir das jetzt? Und dann gibt es 3 Möglichkeiten, entweder zu sagen, schönen Dank, dass Sie da waren. Zweitens, schönen Dank, dass Sie da waren und bitte kommen Sie doch nochmal wieder in ein paar Jahren. Und drittens, schönen Dank, dass Sie da waren, wir fanden das so gut, wir hätten Sie gerne schon jetzt direkt als Mitglied. Also die Leute, die sich da dieser Berufung stellen, zeigen natürlich immer das Beste, was sie haben, die Top-Qualität ihrer fotografischen Arbeit. Und ich glaube, das war in der schon recht langen Geschichte der DFA doch immer so, von Anfang an, oder Corinna?
Ja, der Begriff dazu heißt eigentlich Elite. Also man muss sich vergegenwärtigen. Die DFA wurde gegründet 1919 als Gesellschaft Deutscher Lichtbildner. Das wird zukünftig kurz GDL abgekürzt. Und es war das ganz ausgesprochene Ziel von den Gründungsmitgliedern, die Elite zu versammeln, also das Beste, was sozusagen zu haben war. Dieser Elite-Anspruch passte natürlich auch ein bisschen in die Zeit, wird heute nicht mehr in dieser Breite verwendet oder vielleicht nicht mehr so unbedarft oder so wirklich stolz und überzeugend verwendet. Aber damals in den ganzen Schriften, die man einsehen kann, war dieser Begriff absolut zentral. Man muss sich das folgendermaßen vorstellen. Die Gruppe von Berufsfotografen, die GDL gegründet hat, hatten ein Problem. Der Markt wurde sozusagen überschüttet von Kleinstfotografen, die Porträts angefertigt haben. Es gab Fotografen in Kaufhäusern. Das heißt, die Auftragslage für die etablierten Berufsfotografen mit ihren großen Studios, mit ihrem gesellschaftlichen Nimbus, geriet ein bisschen ins Wanken, denn man konnte es ja an anderer Stelle sehr viel günstiger haben und vielleicht auch gar nicht von so schlechter Qualität. Insofern haben sich diese Fotografen umgeguckt. Hier sollte auch der Name Kurt Schallenberg fallen, denn er ist der Initiator. Haben sich also umgeguckt und gesagt, die Amateure seinerzeit, die im eigenen Auftrag gearbeitet haben, ohne kommerzielles Interesse, das waren die Künstler. Das war sozusagen die absolute oberste Etage der Fotografie. An diese Qualität wollte man ran. Ganz klar war man aber ein Berufsfotograf, hat also ein kommerzielles Studio betrieben. Und dann war die Frage, wie können wir uns in Bezug auf das Niveau absetzen von der Masse der Fotografen? Also wir gründen eine eigene Vereinigung, die Gesellschaft deutscher Lichtbildner, die Elite der Berufsfotografen, die dann auch dieses Siegel der GDL führen darf, also ein Qualitätssiegel, woran man erkennt, dieser Fotograf hat ganz besondere Qualitäten.
Interessant finde ich jetzt, dass da auch so eine Umkehrung stattgefunden hat. Auf der einen Seite ist dieser Konkurrenzdruck, den du beschreibst, für 1919 fast das Gleiche, was professionellen Fotografen heute durch die Digitalisierung ins Haus steht. Jeder kann es ja machen, anderswo ist es billiger. Andererseits ist total das Gegenteil, dass damals eben Elite im Vordergrund stand und wir würden heute einen Teufel tun, uns elitär zu nennen. Im Gegenteil, wir betonen ja bei jeder Gelegenheit, das heißt zwar Akademie, aber liebe Öffentlichkeit und Fotointeressierte, kommt doch einfach zu unserer Tagung, es kostet ja nicht mal was. Und wir legen Wert darauf, dass es eine basisdemokratische Debatte ist, wo sich jedermann äußern kann. Ne? Das heißt, es gibt, finde ich, ein sehr interessantes Spannungsfeld aus Parallelitäten und Widersprüchen, die sich in dieser historischen Entwicklung zeigen. Und da sind wir schon genau bei dem, warum wir diesen Verein betreiben. Weil man kann aus diesen Entwicklungen natürlich immer was lernen und sich fragen, was heißt das für uns heute? Mir fiel jetzt eben auf, dass ich selber mehr oder weniger irrtümlich ab und zu die DFA als Verband bezeichne. Aber du hast eben eher so im Nebensatz gesagt, das ist eben kein Verband. Wieso ist das wichtig?
Also schon die GDL war nie ein Verband, sondern immer eine Vereinigung, formaljuristisch in der Rechtsform eines Vereins. Und wichtig ist es insofern, das hat sich schon in der Frühzeit gezeigt, dass man sehr schnell darauf verzichtet hat, berufsständische Aspekte zu thematisieren. Die wollten sich relativ schnell einschleichen. Also ganz klar, bei den Treffen kamen sofort Fragen auf, wie muss ich meinen Lehrling bezahlen, welche Tarife, was ist zu berücksichtigen? Und dann war der GDL klar, damit verdrängen solche praktischen Fragen sehr schnell das, worum es uns eigentlich geht, nämlich die künstlerische Qualität, die wir diskutieren und fördern wollen. Und insofern gab es ja auch schon den Zentralverband für Fotografie, der wirklich die Handwerkskammer sozusagen ist oder der Verband, der sich um das Handwerk kümmert, an den solche Fragen dann auch delegiert wurden. Der ist ja sogar noch älter als die GDL. Insofern war schon eine Institution da, die diese Fragen beantworten konnte. Und man konnte sich wirklich auf das Kernstück konzentrieren, nämlich welche Qualität brauchen wir? Wie ist diese Qualität zu erkennen? Wie können wir sie darstellen? Wie kann das Publikum diese Qualität erkennen? Mit dann auch Ausstellungen, sich gegenseitig die besten Bilder präsentieren und darüber streng diskutieren. Und das bedeutet ja auch, dass es stilistisch total in die Breite geht, was da zu sehen ist. Das ist auch interessanterweise von Anfang an schon so gewesen. Also ganz klar hat man sich nie irgendeiner Schule verpflichtet, sondern es war wirklich die Vielfalt, die da sein durfte, die auf dem hohen Niveau stattfinden sollte. Aber natürlich stand die GDL in den 20er Jahren, auch wenn sie sich selbst als Avantgarde gesehen hat, nicht wirklich auf dem Feld der avantgardistischen Strömungen, also zum Beispiel dem Bauhaus und den neuen Auffassungen von Fotografie. Die sind dort nicht wirklich so durchgestoßen, weil sie letzten Endes nicht kommerziell genug waren.
Ja, also kommerzieller Erfolg ist jetzt auch nicht unbedingt, was bei uns heute im Mittelpunkt steht, sondern wenn man heute im frühen 21. Jahrhundert von künstlerischen Arbeiten spricht, dann sind das natürlich in der Regel Dinge im Eigenauftrag, die gar nicht oder sehr schlecht kommerzialisierbar sind. Wichtig ist uns dagegen, dass wir eine maximale Breite an Positionen abbilden. Also wir wollen keinen Stil, es gibt keinen DFA-Stil, sondern wir stehen eben über den Stilen. Egal, ob jemand journalistisch, dokumentarisch, mit Inszenierung, mit technischen Verfahren des 19. Jahrhunderts oder mit avancierten digitalen Experimentalformen arbeitet, alles soll sein, alles soll zur Debatte gestellt werden. Wir wollen die möglichst große Breite. Nur das finden wir wirklich relevant und zeitgemäß.
Am Anfang unseres Podcasts heißt es, die DFA zeigt, diskutiert und fördert. Jetzt müssen wir noch über die Förderung sprechen.
Da haben wir das schöne Format des Portfolio Walks. Das ist eine Präsentationsform, die sich ausdrücklich an Leute wendet, die vielleicht noch nicht auf das große Podium können oder wollen, vielleicht auch am Beginn ihrer fotografischen Arbeiten stehen. grundsätzlich völlig frei zur Bewerbung, geht an jedermann einfach raus. Das Präsidium macht eine Vorauswahl, definiert dann um die 20 Personen und die bekommen im Rahmen einer Tagung abends 2 Stunden lang den roten Teppich ausgerollt, bekommen jeweils kleine Tische, setzen sich dahinter, legen ihre Arbeiten darauf und sprechen mit denen, die vorbeikommen. Und die vorbeikommen, sprechen mit denen, die dahinter sitzen. Das ist eine extrem lockere, informelle Angelegenheit, aber da sind natürlich auch interessante Leute dabei, Kuratoren, erfahrene alte Hasen und Häsinnen und so weiter. Das heißt, das kann auch für denjenigen, der da sitzt, dann schon sehr interessante Impulse geben, hoffen wir zumindest.
Jetzt haben wir umfassend darüber geredet, wer die DFA ist und wo sie herkommt. Jetzt werfen wir mal einen Blick in die Zukunft, nämlich über diese 2 Podcast-Formate, die wir beide dann auch unabhängig voneinander führen werden. Welchen Bereich deckst du ab?
Ich werde mich in erster Linie mit den aktuellen Arbeiten von Mitgliedern befassen. Das heißt, ich werde ganz simpel mit Mitgliedern darüber sprechen, was macht ihr gerade, was ist das aktuelle Projekt, schilder doch mal, wie du dazu gekommen bist, wie sieht das konkret aus, welche Form nimmt das an? Und das Ganze, wie gesagt, in einer unregelmäßigen Reihenfolge, je nachdem, wie sich auch die Gelegenheiten bieten, den interessierten Zuhörenden, Zuhörern und Zuhörerinnen hier vorstellen. Das hat damit zu tun, dass ich auch schon seit Jahrzehnten sowohl als Journalist arbeite, wie auch als Fotograf und daher mich so in beiden Bereichen zu Hause fühle und eben auch diese Gespräche mit Kollegen und Kolleginnen ohnehin häufig in meiner journalistischen Arbeit habe. Und das bieten wir dann jetzt künftig eben auch im Rahmen der DFA digitalen Plattform an. Dann stellt sich aber natürlich auch die Frage, was machst du denn künftig bei den Podcasts, Corinna?
Anders als bei dir stehen bei mir nicht die aktuellen Arbeiten der Mitglieder im Vordergrund, sondern eine ganz andere Qualität, die sie haben, nämlich, dass sie als langjährige Mitglieder dabei sind und insofern ein großes Wissen über die Vereinigung haben, eine lange Zeit viele Tagungen besucht haben, viel erlebt haben und für mich als Zeitzeugen interessant sind.
Ja, und sag mal, war denn das jetzt eigentlich für dich auch von Anfang an klar, dass du über diese historischen Aspekte in erster Linie sprechen würdest oder wie kam das zustande?
Ich bin ja vor über 10 Jahren über einen Forschungsantrag zur DFA gekommen und aus dem hat sich dann der Erschließungsantrag des Schriftgutarchivs entwickelt, was schon ziemlich beeindruckend war, denn die DFA hat einen beachtlichen Umfang an Schriftgutarchiv, das heißt, es sind Akten, die im Archiv in Leinfelden lagerten, mit denen nicht gearbeitet wurde, in die auch niemand von der DFA eigentlich mal wirklich reingeguckt hatte. Dann entstand aber die Idee zu sagen, im Vorfeld zum 100-jährigen Jubiläum muss man sich das angucken. Und genau das ist es, was ich getan habe mit dieser Erschließung. Das darf man sich so vorstellen, dass haufenweise fast aus den Nähten platzende Ordner geöffnet werden mussten, geguckt werden musste, was ist da drin? Ist da das drin, was draufsteht oder etwas ganz anderes? Dann mussten die Akten natürlich umgebettet werden. Also die ganzen Heftklammern raus, die ganzen alten Plastikfolien mussten raus. Und dann war die wichtige Frage, wie können wir diesen, ich würde fast mal schätzen, also ich schätze mal 100.000 Seiten waren das ungefähr. Ja, war die Frage, wie kriegen wir diese Fülle an Material in eine schlüssige Bestandsordnung, wie man das nennt, nämlich die Frage, wie finde ich mich da zurecht? Und wie kann ich suchen und dann auch tatsächlich was finden? Es brauchte also eine Struktur. Und als Resultat gibt es das Findbuch, eine Art von Schlagwortkatalog, in dem man recherchieren kann und dann die dazugehörigen Datensätze zugeordnet bekommt. Und dieses Findbuch steht auch online und kann insofern weltweit recherchiert werden. In meinen Gesprächen möchte ich mit Mitgliedern zum Beispiel über Spezifika der DFA sprechen, denn diese Leute haben das intensiv miterlebt, können darüber Auskunft geben, Themen, die sonst so ein bisschen nebulös und nicht wirklich aufgeklärt bleiben, zum Beispiel die legendäre Streitkultur. Da findet sich im Schriftgutarchiv bedingt etwas Und genau diese Lücken sollen die Gespräche, die Erinnerungen führen. War das jetzt eine Kultur? War das eine Unkultur? Wie sah es damit eigentlich aus? Denn die Streitkultur ist wirklich ein Spezifikum, für das die DFA berühmt ist. Und dann gibt es noch Anfragen im Archiv von Wissenschaftlern, Kuratoren oder Nachlassverwaltern, die in unseren Quellen recherchieren und hoffen, für ihr Projekt da weiteres Material zu finden. Und mit denen werde ich genau über ihr Projekt, wegen dem sie anfragen, auch Gespräche führen.
So, wenn mich nicht alles täuscht, sind wir jetzt auch durch für heute. Wir haben skizziert, wo wir herkommen als Vereinigung. Wir haben ungefähr gesagt, was wir planen für die Zukunft, und dann könnten wir doch jetzt mal sagen, schönen Dank fürs Zuhören soweit und bis bald auf dieser Welle.
Schön gesagt, Andreas. Wir hören uns.
Fotodialog.
Dieser Beitrag wurde gefördert durch Neustart Kultur, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Kulturstiftung der Länder und das Förderprogramm für digitale Contentproduktion in Kultureinrichtungen, Kulturgemeinschaften.